Ja, meine Damen und Herren, Herr Hanke von der Fachschaft hat mich hier vollgeklebt vorne. Das ist sozusagen mit meiner Erlaubnis. Und erlauben Sie mir auch, dass ich vielleicht vorweg ein paar Worte zu der aktuellen Lage an den Universitäten sage. Sie erinnern sich vielleicht, im Sommer haben französische Studierende monatelang die Universitäten bestreikt, blockiert und dann vor den Ferien erreicht, dass die Regierung Sarkozy die Reform um ein Jahr verschoben hat. Dann waren die spanischen Studierenden auf der Straße, dann die Griechen. Im Juli wurde in der Bundesrepublik an den Universitäten gestreikt und einige erinnern sich noch an die famose Formulierung von Frau Chavan, sie meinte ja, die Streiks seien gestrig, worauf einer in irgendeinem Blog geschrieben hat, wann sind sie heute? Dann haben jetzt die Studierenden in Österreich angefangen, die großen Hörsäle besetzt und als ich gestern im Netz etwas rumgesucht habe, da war die Rede von unterschiedlich 20 bis 50 Hochschulen in der Bundesrepublik, an denen Proteste stattfanden. Und dann habe ich auch noch die Europakarte, die heißt Uni brennt, mit besetzten Hörsälen gesehen. Die war bei Twitter gestern geschaltet. Und die zeigte dann auch noch sozusagen mit diesen Google Maps Ballons Basel, Turin, Rom, Belgrad, Warschau, Utrecht, London, Birmingham im Moment. Ja, meine Damen und Herren, Kompliment. Damit ist eine der Hauptforderungen der Einpeitscher der Bologna Reform fast erfüllt, nämlich der europäische Hochschulraum ist 2009 hergestellt. Die Ziele der Studierenden sind überall ähnlich, das können Sie im Netz nachlesen, das habe ich eben auch noch hier auf den kleinen Zetteln gelesen und wenn Sie die Zeitungen verfolgen, so werden Ihre Proteste ja von einer Welle der Sympathie begleitet. Niemand ist gegen Sie, keiner. Sie sollen das nur nicht übertreiben mit dem Protest, das sage ich auch immer. Voller Erfolg auf der ganzen Linie. Und der größte Erfolg ist, auf Ihrer Seite sind auch alle, die persönlich verantwortlich für die Durchsetzung des Bologna-Prozesses und die anderen desaströsen Zerstörungen akademischer Selbstverwaltung, freier Forschung und der Freiheit in Lehre und Studium sind. Also Frau Chavan ist auf Ihrer Seite, die Wissenschaftsminister der Länder sind auf Ihrer Seite, die Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz, Frau Wintermantel, zeigt ihre überwältigende Sympathie, die mit Ihnen die Rektoren der baden-württembergischen Universitäten sind auf Ihrer Seite, der Vorsitzende des Wissenschaftsrats, auch auf Ihrer Seite jetzt. Seit Jahren haben diese Leute alle Kritiker an den Reformen als rückwärtsgewandte reformunwillige Kräfte in die Ecke gestellt. Jetzt sind sozusagen die Sieger im Bologna-Prozess voll auf ihrer Seite und demonstrieren mit ihnen gegen sie selbst, gegen sich selbst. Sie kennen diese Methode. Wir haben früher gesagt, das ist die Methode, man ruft, haltet den Dieb, nachdem man die Brieftasche geklaut hat. Heute kann man feststellen, für das, wogegen Studierende protestieren, ist ja auch niemand verantwortlich gewesen. Niemand wollte überhaupt dreijährige berufsbefähigende Kurzstudiengänge flächendeckend einführen. Niemand wollte auch den Zugang zum Master beschränken. Niemand wollte auch die Konkurrenz zwischen dem alten Magister und dem BA verbieten, indem man den alten Magister einfach verbot. Der durfte nicht weitergeführt werden, damit alle in die BA gehen. Das wollte ja niemand. Niemand wollte auch ein studienbegleitendes Prüfungssystem einführen, was sozusagen diese Prüfungsorgien uns gebracht hat. Niemand wollte auch Module einführen, das wollte ja eigentlich keiner. Niemand wollte das, diesen Prozess in Gang setzen, der jetzt dank der Studierendenproteste nun auch sichtbar wird. Und man kann das ja deutlich sagen, wer hat diesen Bildungsgau zu verantworten? Niemand hat das zu verantworten. Das ist nämlich das, wovon ich dann in ein paar Wochen hier noch ausführlich sprechen werde, das ist das Verschwinden der Verantwortung. Das Verschwinden der Verantwortung. Aber wenn Sie die Zeitungen lesen und Fernsehen hören oder im Netz sich umtun, wo das ja alles von fleißigen Studierenden sorgfältig zusammengestellt ist, was Sie da alles lesen können. Sie können sich stundenlang nicht aufhalten. Es war sehr spannend gestern. Die Akteure sehen das natürlich alles ganz anders. Da gibt es nämlich Verantwortliche. Und wer ist verantwortlich? Verantwortlich sind immer die anderen, grundsätzlich. Und ich will zwei Punkte aus der unendlich langen Liste der Ausreden anführen, die Sie jetzt von oben zu hören bekommen. Das heißt, von denen, die jetzt in voller Sympathie auf Ihrer Seite stehen. Die erste Ausrede oder eine der Hauptausreden, die lautet, das finden Sie immer wieder, die Ziele der Bologna-Reform sind alternativlos und sie sind gut. Nur die Umsetzung ist fehlerhaft gewesen. Es wurden handwerkliche Fehler gemacht. Und jetzt muss eben feinjustiert werden. Das ist eine Ausrede, die gehört eigentlich auch in diese Vorlesung hinein. Wir kennen sie aus der Geschichte. Nicht das Parteiprogramm der SED war auch gut, voller edler Phrasen. Nur bei der Umsetzung in der DDR wurden handwerkliche Fehler gemacht. Das ist eine beliebte Ausrede. Dagegen muss man aber sagen, und das lässt sich nachweisen, alles, was im Namen des Bologna-Prozesses in Deutschland verwirklicht worden ist, wurde alternativlos von denen gefordert, die es jetzt nicht gewesen sein wollen. Also in meiner Sicht ist es sinnlos, irgendeine Bologna-Idee, es waren ja doch nur Phrasen, angesichts dieser Ergebnisse überhaupt noch retten zu wollen. Nun, es gibt noch eine zweite Ausrede, es gibt noch mehr Ausreden, aber eine zweite will ich auch noch anführen. Die Ausrede heißt, wir konnten nicht anders. Wir mussten mitmachen. Das ist eine bei Professoren sehr beliebte Ausrede. Ich gestehe, ich habe diese Ausrede auch 2003, 2004 gebraucht. Das können Sie in der FAZ nachlesen, in der damaligen FAZ nachlesen. Zum Bologna-Prozess wären wir gezwungen. Nein, ich würde sagen, wir hätten anders gekonnt. Wir hätten anders gekonnt. Wir Professoren hätten alle sinnvolle Veränderungen ohne den Bologna-Prozess selber machen können. Niemand hat uns daran gehindert. Wir hätten einfach mehr Rückgrat zeigen können. Wir hätten natürlich auf das Wohlwollen der Landesregierung nicht so großen Wert legen müssen. Vielleicht wären wir auch etwas ärmer geworden. Es wären vielleicht ein paar Professorenstellen gestrichen worden. Vielleicht wären ein paar Institute geschlossen worden, sozusagen als Strafaktion, wie es den Hochschulen gegangen sind, die nicht so ganz treu der Regierung gefolgt sind. Die Universitätsspitze, die Fakultäten, der Senat, der Universitätsrat, sie hätten aus dem Zug aussteigen können. Sie können übrigens auch jetzt noch aussteigen. Es ist dies übrigens ein freies Land. Morgen kann der Senat zum Beispiel aus dem Akkreditierungssystem einfach aussteigen und in eigener Verantwortung Studienpläne beschließen. Das kann er morgen machen. Und ich möchte einfach mal ich möchte die Landesregierung sehen, die die Exzellenzuniversität Freiburg schließt, weil ihre Studiengänge nicht Bologna-konform sind. Die Landesregierung möchte ich einfach mal sehen. Aber dazu gehört anthropologisch betrachtet aufrechter Gang, Mut und ein, Abbau von Flexibilität im Rückgrat. Schlussbemerkung. Also, dass ich nun, bevor ich ja am 8. Februar meine Abschiedsvorlesung halte, das noch miterleben darf, diese vielen hoffnungsvollen kleinen Leuchtfeuer in unseren Universitäten, das freut mich natürlich sehr, das können Sie sich denken. Ich habe eigentlich auch nur eine einzige Kritik an dem Forderungspaket, was jetzt in vielen Verhandlungen natürlich überall zusammengeschnürt wird. Es fehlt, finde ich so von meinem Empfinden, es fehlt eine Forderung. Also wenn niemand Einzelnes für dieses Reformdesaster Verantwortung übernimmt, ja, dann, was ist es dann? Da muss man doch eigentlich sagen, das ist eine Art Kollektivschuld. Wir müssen von Kollektivschuld sprechen. Und die Forderung könnte eben lauten, wir nehmen das Kollektiv zusammen, Frau Buhlmann, SPD, die das angefangen hat seinerzeit, einige erinnern sich, Frau Schawan, CDU, die Wissenschaftsminister der Länder, die Präsidenten der Hochschule, die Dekane, die Studiendekane der Fakultäten, die ja alles unterzeichnet haben, die entschuldigen sich einfach mal bei Ihnen öffentlich für den Bologna-Prozess und versprechen, dass sie sowas nie wieder tun werden. Ich denke mal, solange diese Forderung, es ist ja auch nicht viel, es kostet auch kein Geld. Der Finanzminister wird sofort zustimmen. Das ist eine kostenlose Forderung. Wo gibt es schon sowas in dieser Welt? Aber solange diese Forderung nicht erfüllt ist, müssen Sie dessen gewahr sein, dass Sie, wie bei den letzten Protestbewegungen auch, wieder mal betrogen werden. Aber gut, ich kenne Sie ja, da bin ich sicher, Sie merken das dann schon. Und dann gibt es wieder einen Freiburger Frühling. Also, morgen fällt die Vorlesung aus. Professoren dürfen nicht streiken, ich halte mich daran. Aber zu meinem 40-jährigen Dienstjubiläum steht mir laut Verwaltung einmalig ein zusätzlicher Urlaubstag zu. Und den... Ja, den nehme ich mir halt morgen. Ne? Ja, jetzt zu unseren Sachen. Wir haben ja ein bisschen Zeit verloren. Das passiert ja auch nicht so oft. Ja. Sie erinnern sich, wo wir sind? Perversion der Entwicklung. Unser Abschnitt Marxismus, Anti-Anti-Ausweg. Den Ausweg kennen Sie. Sie erinnern sich, Tragödie und Fundamentalismus. Ich habe Solzhenitsyn gesprochen. Theorietext als Macht. Da habe ich letztes Mal aufgehört. Wir kennen auch den Zusammenhang, um es nochmal zu profilieren. Nicht? Die Modernitätskatastrophen des 20. Jahrhunderts, der Archipel Gulag, Auschwitz, Hiroshima, sie haben das Herz der ach so fortschrittlichen europäischen westlichen Kultur tief getroffen. Und das Herz einer Kultur ist ihr ethisches Empfinden. Nicht unbedingt Moral. Luhmann sagte mal, man muss die Ethik vor der Moral schützen. Eine kluge Formulierung. Das ethische Empfinden. Wir sind bei der ersten Modernitätskatastrophe, dem Archipel Gulag. Das ist Solzhenitsyns Name für das System der sowjetischen Konzentrationslager. Nach der Lektüre von Solzhenitsyn ist für eine ganze Reihe französischer Autoren überhaupt eine Neudefinition des Intellektuellen nötig. Sartres Bestimmung des Marxismus als Horizont aller Kultur, als die progressive Formation, die an der Spitze des neuzeitlichen Denkens seit Descartes steht, das ist alles unglaubwürdig geworden. Die Theorie gesellschaftlicher Entwicklung, der Progressismus, also das, was man heute so unschuldig Modernisierungstheorie nennt, das ist irgendwie zweifelhaft geworden, weil es eben die Perversion der Moderne, die Perversion der Entwicklung gegeben hat. Es hat eben diese Leichenberge im Archipel Gulag gegeben und dafür gibt es natürlich auch Ausreden und die meiste auch bekannte Ausrede hat ja Glücksmann, habe ich Ihnen ja letztes Mal gesagt, das ist eben, es waren einfach Lesefehler, man hat Marx falsch gelesen. Vielleicht haben wir alle auch den Bologna-Prozess falsch gelesen, nicht? Lesefehler sind das. Das wird aber jetzt auf einer ganz anderen Dimension gerechtfertigt, diese Katastrophe, durch die Theorie, die den Völkern der Erde die Industrialisierung, den Fortschritt und eben vor allem das wirtschaftliche Wachstum über alles vorschrieb. Das ist der Gedankengang. Solzhenitsyn hat den Opfern der Moderne, den Opfern eben der katastrophischen Moderne, eine Stimme gegeben und das hat Konsequenzen. Und Bernard-Henri Lévy, mit dem ich letztes Mal ja schon angefangen habe, er zeichnet eben das Profil eines, wie er sagt, antibarbarischen Intellektuellen. Ein antibarbarischer Intellektueller. Die Punkte habe ich genannt, ohne Metaphysik, ohne Transzendierungswunsch geht es überhaupt nicht. Zweitens, ohne ein künstlerisches Ausdrucksvermögen, das hinsieht, was sich zeigt, gibt es auch keinen Damm gegen die Barbarei. Schließlich ohne ethische Sensibilität missrät sowieso alle Politik. Ich hatte Ihnen auch schon das schwierige Zitat von Lévy vorgelesen, an das ich heute anschließen möchte, wo er sagt, in der Welt, in der Tatsache selbst, dass es eine Gesellschaft gibt, in der einfachen Tatsache, dass es eine Gemeinschaft von Menschen gibt, liegt etwas, was sie zum Unglück, das heißt zum Fürsten, zum Herrn führt. Und dann fährt er fort, dennoch gibt es in der Seele der Menschen auch etwas, das sie unvermeidlich dazu führt, gegen das schicksalhafte Unglück zu rebellieren. Zitat Ende. Also ein schwieriger Gedanke. Der Tatsache von Gesellschaft, so Lévy, ist, wie soll man sagen, eine Art dämonischer Tendenz inhärent. Aber es gibt einen bestimmten Ort, nämlich die Seele des Menschen, da gibt es die Rebellion gegen das Unglück. Das ist eine Diskussion, die in Frankreich breit geführt wurde. Das nannte man das angelische Moment von den Engeln. In den 70er Jahren erschien von Guy Lardreau und Christian Lambert der erste Band einer dreibändigen Ontologie der Revolution, so nannte er das, und der erste Band hatte den Titel L'Ange, Engel, der Engel. Ist nicht übersetzt worden, müssen Sie schon Französisch lernen. Maurice Clavel, ein anderer, da hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Deux siècles chez Lucifer, zwei Jahrhunderte beim Teufel. Diese Diskussion in der Zeit war, wie soll man sagen, randvoll von Engeln und Teufeln. Es ging sozusagen eine ethische Debatte, die sehr stark ins religiöse Themen aufgriff in den 70er Jahren. Das ist damals in Deutschland eigentlich überhaupt nicht verstanden worden. Auch das liegt an einem Selbstklischee. Also bösen Willen, einen bösen Willen, das gibt es ja bei uns eigentlich gar nicht. Das gibt es gar nicht. Wir sind a priori alle guten Willens. Bei Franzosen gibt es schon mal Leute mit bösen Willen. Es gibt auch eine Reflexion darüber, dass Leute einen bösen Willen haben. Vielleicht gibt es sie noch, aber bei uns gibt es das eigentlich nicht. Ich komme auf diesen kleinen methodischen, metaphysischen Unterschied von Engeln und Teufeln sicher irgendwann nochmal zurück. Ich will Ihnen jetzt nur die Konsequenz noch vortragen, die Lévy im Auge hat. Er schreibt nämlich, ich zitiere, auch 70er Jahre, Lévy: Neben dem Unmöglichen gibt es auch das Untolerierbare. Das Unmögliche, weil die Vorstellung einer Gesellschaft ohne Macht eine überspannte Vorstellung ist. Und untolerierbar, weil angesichts der Unmöglichkeit einer Gesellschaft ohne Macht die Menschen nur rebellieren können und die Intellektuellen meiner Art keine andere politische, moralische Haltung einnehmen können, als ihre Stimme im Konzert der Rebellion mit erschallen zu lassen. Das Überlappen von Unmöglichem und Nicht-Tolerierbarem führt zu einer Vertiefung, zur Vertiefung einer pessimistischen Metaphysik und zugleich zu einer Politik der Revolte. So bleibt im Augenblick einzig die Tatsache der Revolte als möglicher Ort für Politik. Zitat Ende, Bernard-Henri Lévy. Das ist eine eigenartige Konstruktion, die er hier vorstellt, eine eigenartige Denkweise, eine eben nach der Problematisierung des ethischen Feldes, die von der Solzhenitsyn-Lektüre herrührt und die sich eben auf die Perversion der Entwicklung bezieht. Wie könnte da operiert werden? Progressistische Utopien einer Gesellschaft ohne Macht, also Marx-Verein freier Menschen oder die klassenlose Gesellschaft oder alles, was im SED-Parteiprogramm drinsteht. Diese progressistischen Utopien sind im Archipel Gulag verendet. Warum? Sie basierten auf unmöglichen Annahmen. Aber das ist überhaupt kein Grund, alles zu tolerieren. Im Gegenteil, aus dieser Erfahrung erwächst überhaupt erst eine Haltung, dass es Untolerierbares gibt. Etwas, was auch durch keine Modernisierungstheorie gerechtfertigt werden kann. Es gibt Untolerierbares und gegen dieses ist in fundamentalistischer Weise eine Rebellion gefordert. Was ist das für eine Position? Das ist, ich würde sagen, eine Haltung, die Haltung einer utopiefreien Dissidenz, und eine ganze Reihe französischer Intellektueller experimentieren in den 70er Jahren mit dieser Haltung. Sie firmieren unter der Gruppenbezeichnung Nouveau Philosophe, also neue Philosophen, wobei Lévy das mehr im Sinne von Philosophie aufs Neue verstanden wissen will. Zum Zeitpunkt Ihres Auftretens sind Sie so um die 30 Jahre alt und Sie geraten in Konflikt mit der älteren Linken marxistischer Provenienz und auch strukturalistischer Provenienz. Diese Kritik der Älteren lässt sich vielleicht in 5 Punkten zusammenfassen. Zunächst mal, erster Punkt, man nimmt es diesen Nouveau-Philosoph übel, dass sie die modernen Medien ganz ungeniert nutzen. Die treten im Fernsehen auf. Katastrophe. Sie haben keine Angst, Stars zu werden, populär zu werden. Und dass sie die neuen Medien überhaupt benutzen, das fand man in der älteren Generation ohnehin als reaktionär. Zweitens, man sieht es als einen Verrat an, dass diese Gruppe in dem Augenblick mit einem fundamentalen Antimarxismus hervortritt, als die Kommunisten und Sozialisten in Frankreich sich gerade auf das Programme commun, auf das gemeinsame Programm für den bevorstehenden Wahlkampf geeinigt haben. Und einer der neuen Philosophen wagte es sogar, sich im Wahlkreis Val-de-Marne gegen den Führer der Kommunistischen Partei Frankreichs, Georges Marchais, als Kandidat aufstellen zu lassen. Das war Verrat. Und ein weiterer Punkt, man wirft ihnen sozusagen vor, ihr seid ja nur enttäuschte Maienkinder, also Kinder des Pariser Mai 68, enttäuscht, die sich jetzt frustriert aus der Zukunftspolitik zurückziehen und den Auszug aus der Geschichte, den Auszug aus der Modernisierung, Auszug aus dem geschichtlichen Fortschritt predigen. Schließlich, was dann vor allem irgendwie gestört hat, das war eben diese Radikalisierung der ethischen Frage. Diese Radikalisierung des Unterschieds von Gut und Böse. Dieses Beharren darauf, dass es da einen Unterschied gibt. Dies führe, so das Argument, zur Unfähigkeit zwischen Faschismus und Stalinismus und demokratischen Staatsformen zu unterscheiden. Und man hat dann diese Philosophen als Manichäer bezeichnet. Manichäer kommt von einem Menschen namens Mani, M-A-N-I, lohnt sich vielleicht mal nachzuschlagen, wer das ist, auch ein Kapitel politischer Theologie. Aber es gab in Frankreich auch Ältere, die den neuen Philosophen wohlwollender begegneten. Michel Foucault gehörte dazu, der, wie ich dann später in der Vorlesung auch nochmal ausführen werde, am Ende in dieser Zeit eine Frage eben besonders klärungsbedürftig fand, nämlich die Frage, ob eine Revolution wünschenswert ist und wenn ja, welche überhaupt? Was soll das überhaupt sein? Und in diese Richtung argumentierte auch ein kluger Zeitbeobachter, Guy Koch, Le Témoignage d'un Bouleversement von 1977, da lese ich Ihnen einige Sätze daraus vor, in der Zeitschrift Esprit, berühmte intellektuellen Zeitschrift in Frankreich. Da sagt er so, dem Sinne nach, es ist überhaupt keine Widerlegung der Thesen auf den Erfolg der Autoren zu verweisen. Auch Sartre und Foucault hätten an ihren Büchern gut verdient. Sei es nicht vielmehr so, fährt er fort, dass man den Mai 68 intellektuell unvorbereitet erlebt und auch bis heute noch nicht aufgearbeitet habe, schreibt er 77. Jetzt, 10 Jahre später, angeregt durch Solzhenitsyn, habe man den Mut, die zur Erklärung von Mai 68 unzulänglichen marxistischen Theorien zu verwerfen und die gesamte philosophische Tradition daraufhin zu befragen, welches die Bedingungen der Möglichkeit einer anderen, besseren Gesellschaft seien. Und er möchte annehmen, schreibt er, dass die neuen Philosophen ein Anzeichen dafür sind, wie sehr unsere Zeit das Bedürfnis hat, endlich wieder selbst zu denken, statt wie bisher die Systeme der letzten 2 Jahrhunderte zu wiederholen und zu kommentieren. Zitat Ende. Das ist durchaus eine auch in der Zeit von mir mit Wohlwollen aufgenommene Einschätzung. Ja, ich komme jetzt zur Reaktion auf Solzhenitsyn und die neuen Philosophen in der alten Bundesrepublik. Da heißt bei mir die Überschrift ganz schlicht die falsche Seite. Die falsche Seite. Dazu vielleicht eine Vorbemerkung. Wenn man wissen will, warum denn die sich links oder fortschrittlich verstehende Intelligenz der Bundesrepublik es so ungemein schwer hatte, auch vor 20 Jahren mit dem Zusammenbruch des Marxismus-Leninismus, mit der Befreiung der DDR und mit den osteuropäischen Dissidenten überhaupt irgendwie emotional oder gedanklich fertig zu werden, so tut man gut daran, das wiederzulesen, was in den 70er Jahren hierzulande über Solzhenitsyn und die Novo Philosoph gesagt wurde, beziehungsweise auch das, was nicht gesagt wurde. Ich will es kurz auf einen Nenner bringen. Während in Frankreich die Rezeption des Archipel Gulag zu einer tiefen Erschütterung weiter Kreise der Intelligenz geführt hat, zum Aufbrechen einer Ethikdiskussion, die quer durch die politischen Lagerbildungen läuft, erstarrt die bundesrepublikanische Intelligenz wie in einer Tiefkühltruhe. Sicher, es gab Ausnahmen. Als Solzhenitsyn am 13. Februar 1974 in Frankfurt am Main als Ausgebürgerter eintrifft, wird er von Heinrich Böll gastfreundlich aufgenommen, zu ihm nach Hause, hat er ihn nach Hause genommen, bewirtet und dann ist er ja weiter nach Kanada geflogen. Und es gab auch eine Diskussion, die in den 70er Jahren zaghaft neu orientierenden intellektuellen Konservativismus. Es entsteht in den 70er Jahren auch eine neue konservative Diskussion. Lenkt man den Blick aber auf die führenden Zeitschriften der westdeutschen Linken und Linksliberalen, so muss man feststellen, es gab überhaupt keine nennenswerte Solzhenitsyn-Debatte. In der wichtigsten Buchzeitschrift damals, die nannte sich Kursbuch, findet sich nichts zur Sache, gar nichts im Kursbuch. Erst 1980 erscheint ein Band im Kursbuch Moral mit zaghaften Problematisierungen des Ethischen im Privatleben, im Berufsleben und abgesehen von einem Beitrag von Karl-Heinz Bohrer, Authentizität und Terror, nichts. Da ging es natürlich dann auch um anderen Terror. Auch in anderen Zeitschriften der Deutschen meinen Kinder erbarmungsloses Schweigen, was den Archipel Gulag angeht. Und das hält sich ja auch weiter durch. Selbst in der 700 Seiten starken, materialreichen Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland von 1965 bis 1985, die Jos Dermant 1988 vorgelegen hat, überhaupt das lange Zeit materialreichste Werk, was überhaupt existiert, gibt es Solzhenitsyn überhaupt nicht. Ja, letzte Woche habe ich in die Hand genommen die neue deutsche Kulturgeschichte 1945 bis heute von Axel Schild und Detlef Siegfried. Das habe ich jetzt natürlich nicht so schnell lesen können, 696 Seiten, aber ausweichlich des Registers und der einschlägigen Abschnitte kommt Solzhenitsyn in der BRD der 70er Jahre auch in diesem Buch nicht vor. Das ist einfach ärgerlich und es ist auch umso ärgerlich, als ich sowohl Axel Schild wie insbesondere Detlef Siegfried für ausgezeichnete Autoren halte, die ich auch gern lese und gerade für die 60er Jahre, da wir gerade bei diesen Namen sind, ist die Arbeit von Detlef Siegfried, Time is on my side, eines der besten Studien, die wir überhaupt haben, aber die hört eben 70-71 auf. 73 Archipel Gulag kann man ihm da nicht vorwerfen. Nee, ist okay, war der Zeit, war noch nicht da. Okay, also das kann ich nur empfehlen. Ja, ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, welche Widerstände auftraten, als ich 1974 in der Göttinger Zeitschrift Politikon vorschlug, wir sollten doch mal über Solzhenitsyn einen Text erarbeiten. Und vor allem war da eben die Angst, dass, wie es in dem linken Berliner Extradienst hieß, ich zitiere, dieses Buch, also gemeint Solzhenitsyn, zum zeitweiligen Hauptgegenstand der massivsten antikommunistischen und antisozialistischen Agitation werden wird. Und die Keule soll nicht den stalinistischen Terror und nicht die nachstalinistischen Irrwege verschiedenster Machart treffen, sondern den Sozialismus an sich. Zitat Ende. Das war der Widerstand. Nun, zu den wichtigen Diskussionen zu Solzhenitsyn gehörte nun ein von Rudi Dutschke und Manfred Wilke herausgegebener Band mit dem Titel Die Sowjetunion, Solzhenitsyn und die westliche Linke 1975 im Rowohlt Verlag erschienen. Dutschke war eine der charismatischen Gestalten der westdeutschen Studentenbewegung. Gäbe viel dazu zu sagen, will ich jetzt nicht machen. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Band, um Ihnen auch ein Gespür zu geben, wie heikel oder wie man in der Bundesrepublik, wenn man überhaupt dann darüber geredet hat. Ich lese auf der Einleitung, das fängt vorne an, Zitat: Wer es unternimmt, in der Mitte des Jahres 1975 einen Band herauszugeben, der sich kritisch und nicht rechtfertigend der Innen- und Außenpolitik der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik widmet, befindet sich in einer schwierigen Situation. 30 Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation des deutschen Faschismus, in einer Zeit, in der neue Kräfte aus der verhängnisvollen deutschen Tradition sich in veränderter Form an die totale Macht wieder herantasten, ist es von größter Bedeutung, nicht ein ungewollter Handlanger dieser Kräfte zu werden. Gerade aber darum ist es von elementarer Wichtigkeit, der konkreten Wahrheit zu ihrem Recht zu helfen, Zitat: Die Wahrheit ist unsere Stärke, Zitat Ende. Dies ist der Titel des Buchs des sowjetischen Historikers und aus der Partei ausgeschlossenen Kommunisten Roy Medvedev. Das ist der Kern unseres Sammelbandes, Zitat Ende. Das ist die Eröffnung und die ist ja nun so viel sagen. Ne? Also zunächst mal, Solzhenitsyn wird sekundär über einen marxistischen Dissidenten eingeführt, Roy Medvedev, ich hatte den Namen ja schon mal erwähnt. Dann zweitens wird das Szenario des Erstarkens eines Rechtstotalitarismus in der Bundesrepublik aufgebaut. Und dieses Szenario, kennen Sie, das verlässt uns ja seit 40 Jahren nicht. Drittens, das Wichtigste ist eben nicht in irgendein Horn zu blasen, in das die Rechte auch bläst. Das Wichtigste ist eben, Beifall von der falschen Seite zu vermeiden. Deshalb meine Überschrift, die falsche Seite. Es wird dann erklärt, dass die marxistische Opposition im Ostblock, also die marxistische Opposition im Ostblock, eben Leute wie Medvedev im Westen deshalb ausgeblendet werden, weil sie, wie die Herausgeber schreiben, die Harmonie der antikommunistischen Strategie bedrohe. Dagegen sei eine marxistische Kritik an der Sowjetunion überhaupt die einzig angemessene. Und jetzt dauert es dann Seite 13f, folgende geht es dann endlich mit Solzhenitsyn los. Zu Solzhenitsyn heißt es, ich zitiere, seine Position ist das Resultat der Erfahrung eines Literatendaseins in einer deformierten Übergangsgesellschaft. Ach, Übergangsgesellschaft muss ich noch erklären, der Begriff ist verschwunden. Übergangsgesellschaft nannte man damals die Sowjetunion, weil man sozusagen im Sinne progressistischer Ideen meinte, natürlich ist das der Übergang zum Kommunismus, ist halt noch nicht so weit, aber die gehen halt über, immer Übergangsgesellschaft. Nicht? Also, Erfahrung eines Literatendaseins in einer deformierten Übergangsgesellschaft, der Verlogenheit eines Staats und einer Partei, die die Begriffe des Sozialismus, Kommunismus rechtfertigend und nicht kritisch-materialistisch gebraucht. Die marxistischen Begriffe sind aber belastet worden mit einer geschichtlichen Wirklichkeit, die diesen befreienden Begriffen entgegensteht. Diesen Doppelcharakter zu durchschauen, ist der sozialistisch-kommunistischen Opposition möglich, aber nicht einem ehrlich moralisierenden Literaten, gemeint ist Solzhenitsyn, der in eine internationale politische Sache hineingeraten ist, dessen Rückwirkung und Vermittlungen er bisher nicht erkannt hat. Darum sind seine Bücher so benutzbar im Sinne des Antikommunismus, wobei allerdings unbedingt hinzugefügt werden muss, dass es eine solche Rückwirkung nie gegeben hätte, wenn diese Bücher in der Sowjetunion erschienen wären, in einer Zeit, in der nach dem 20. Parteitag die historische Szene endlich dafür frei geworden war. Die Partei hatte aber kein Vertrauen zu der Lernfähigkeit der Arbeiter und Werktätigen, wollte nichts von ihnen hören, beschränkte somit die Entstalinisierung. Die Auswirkungen dieser Beschränkung kriegen wir noch heute zu spüren. Den konservativen Kräften wurde Munition geliefert, eine Munition, die innerhalb einer sozialistischen Aufarbeitung der despotischen Erbschaft der sowjetischen Übergangsgesellschaft in die sozialistische Diskussion integriert und kritisiert worden wäre. Und dann heißt es weiter, Die relative Unverdaulichkeit, in Häkchen, Unverdaulichkeit des Falls Solzhenitsyn für die bundesdeutsche Linke liegt bisher darin, dass sie diesen Fall fast ausschließlich durch unsere innenpolitische Brille betrachtet hat. Dabei übersieht sie völlig, dass die ganze Sache zuerst eine sowjetische Angelegenheit ist und dass der religiös moralisierende Kritiker Alexander Solzhenitsyn, der aus der Tradition von Tolstoi kommt, mit seinem Werk einen wichtigen Beitrag zur tendenziellen Entstalinisierung der sowjetischen Gesellschaft leistete. Es ist das Werk eines Literaten über spezifische historische Verhältnisse in der Sowjetunion. Es hat nicht das historisch-materialistische Niveau der Arbeit von Trotzki über die verratene Revolution und von Medvedev, aber es hat die literarische Qualität der Tolstoi-Tradition, wo Beschränkung und Tiefe der Darlegung des Details hervorstechen, historische Probleme konkreter Menschen in konkreten Verhältnissen verallgemeinert werden. Und das geleistet zu haben am Beispiel der höchsten Deformation des Sozialismus-Kommunismus, wo dieser also unkenntlich geworden war, um mit Ernst Bloch zu sprechen, ist die geschichtliche Leistung von Alexander Solzhenitsyn. Das ist der Grund für eine kritische Solidarität. Zitat Ende. Ich habe Ihnen das vorgelesen, dass Sie ein bisschen sehen, wie hier die Schneisen geschlagen ist. Ein Text, der viel zu vielsagend ist. Man könnte Stunden auf jedes Wort verwenden. Was bei dieser Argumentation auffällt, ist ja zunächst mal diese Leitdifferenz von einerseits historisch-materialistischer Analyse, also einem wissenschaftlichen Diskurs einerseits und der Literatur, der literarischen Qualität andererseits der Kunst. Und das ist eine Leitdifferenz, die sich durch etliche deutsche Beiträge zu Solzhenitsyn zieht. Anerkennung dem Künstler Solzhenitsyn, aber theoretisch ist ihm nicht zu folgen. Nicht wahr? Dichtung und Wahrheit sind eben zwei Paar Schuhe. Dichtung und Wahrheit ist der Titel. Ah, na Gott, Sie waren ja am Gymnasium, da wissen Sie, was das ist. Wir stoßen hier auf eine Zugriffsweise, die in Deutschland ganz anders strukturiert ist als in Frankreich. Verkürzt gesagt oder im Stereotyp gesagt, in Frankreich ist das, was literarisch, künstlerisch gesagt wird, zugleich theoretisch und ethisch folgenreich. In Deutschland kann erschütternde Literatur als theoretisch, also wahrheitsmäßig folgenlos, eben als nur literarisch, künstlerisch, aber nicht theoretisch wahrhaftig aufgefasst werden. Hinzu kommt ein weiterer Punkt. Solzhenitsyns Archipel Gulag ist nicht nur als nur literarisch wertvoll kodiert, sondern auch als nur ehrlich moralisierend. Nur ehrlich moralisierend. Man muss in diesem Diskurs dem Leser eigentlich nur sagen, wie ich es vorgelesen habe, Solzhenitsyn ist ein religiös moralisierender Kritiker und das heißt dann schon implizit, taugt nichts. Theoretisch nicht als folgenreich anzusetzen. Mit diesen beiden Kodierungen, denen zufolge eben Solzhenitsyn nur künstlerisch und nur religiös moralisch zu etikettieren ist, ist in den 70er Jahren die Problematisierung des ethischen Feldes im Zusammenhang von Theorien gesellschaftlicher Entwicklung in der Bundesrepublik blockiert worden. Und wenn das, was ich Ihnen in der Vorlesung jetzt sage, ungewohnt vorkommt, so liegt das natürlich darin, dass in vielen betroffenen Fächern, die dann auch Lehrer ausgebildet haben, Personen dabei waren, die das kräftig mitblockiert haben. Und dann natürlich irgendwann, man braucht ja eine gewisse Zeit, bis die Dinge herauskommen, 25 Jahre zu spät ist dann ein Buch erschienen von Ulrike Ackermann, Der Sündenfall der Intellektuellen, ein deutsch-französischer Streit von 45 bis heute, Vorwort von François Bondy, einem der großen Intellektuellen. Da ist dieses Kapitel, das ich in dieser Vorlesung skizziere, auch nochmal ganz ausführlich behandelt, Ulrike Ackermann. Das ist ein sehr mutiges Buch, geradezu vorbildliches Buch, weil Frau Ackermann eben auch bereit gewesen ist, ihre wissenschaftliche Karriere zu riskieren. Sie nennt nämlich gnadenlos Ross und Reiter all derjenigen, die die sowjetischen, polnischen und ungarischen Dissidenten, Widerstandskämpfer in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschimpft, bekämpft, betrogen haben. und sie nennt die Namen derjenigen, die ihnen geholfen haben, die geholfen haben, das System zu beenden. Und das ist eben auch eine deutsch-französische Geschichte. Und sie ist ja auch noch nicht zu Ende, ist immer noch nicht zu Ende. 12. November 2009, das ist ja noch nicht lange her, FAZ, Bernard-Henri Lévy, Schluss mit den Mauerlegenden. Das zum Jahrestag 9. November ständig wiederholte Mantra, das Ende des Kommunismus sei unvorhersehbar gewesen, ist eine Entstellung der Tatsachen. Und er schreibt da drin, ich lese kurz noch ein paar Absätze vor, wir sind dabei, einen neuen Mythos zu erschaffen, den des Mauerfalls, den niemand vorausgesehen hat. Und er sagt, natürlich hat niemand gewusst, wann das dazu kommen würde, aber wenn wir daraus schlössen, wir hätten dem Schauspiel vollkommen verblüfft beigewohnt, wenn wir aus der zutreffenden Tatsache, dass dieses Geschehen sich nicht vorausberechnen ließ, den falschen Schluss zögen, es sei auch unvorstellbar gewesen, ja, dann irren wir uns. Und dann schreibt er, ich erinnere mich an Schriftsteller von Schalamow bis Solzhenitsyn, die sehr deutlich vorausgesehen haben, dass der Kommunismus untergehen würde. Ich erinnere mich an Männer und Frauen, die man Dissidenten nannte und die wie Andrei Amalrik schon 1970 ein Buch schrieb, das den Titel trug, kann die Sowjetunion das Jahr 1984 erleben? Er hat sie allenfalls im Datum des Untergangs getäuscht. Nicht? Und er schreibt weiter, ich erinnere mich an Intellektuelle, die im Westen das Wort Dissidenten aufgriffen und damit den antitotalitären Denken neues Leben einhauchten. Ich erinnere mich an Cornelius Castoriadis und so weiter und so weiter. Erinnert sich an Foucault und so weiter. Und dann vielleicht noch das, wo er schreibt, Zitat, anders gesagt, wir sind dabei, zwei Dinge miteinander zu verwechseln. Feigheit und Taubheit. Die Tatsache, dass man nichts hören wollte, mit der Tatsache, dass nichts gesagt worden wäre. Die Haltung eines Kissinger, eines Brandt oder Giscard d'Estaing, die vor den Unterdrückten im Osten die Türe zuschlugen, die Haltung Thatchers oder Mitterrands, die, wie wir heute wissen, bis zum letzten Augenblick alles taten, um die Wiedervereinigung Deutschlands zu verhindern, um die alte Ordnung zu retten, die Haltung schließlich eines intellektuellen Klerus, der in seiner übergroßen Mehrheit in Schweden oder Norwegen wie in Frankreich nichts über den fortdauernden Skandal zu sagen wusste, der die Hälfte Europas in einen Raum, in einer Zeit, einer Zivilisation gänzlich anderer Art gefangen hielt. Wir sind dabei, all das zu verwechseln mit der scheinbaren Stummheit, dem langen, stillen Grollen jener Völker, die dort im Osten längst alles verstanden hatten, etc. Und nur auf den letzten Funken warteten, der ihnen den Mut gab, zu sagen, dass der König, also die Diktatur, nackt war. Zitat Ende. Also das ist noch nicht ganz zu Ende, diese Sache. Ja, zurück in die 70er Jahre. Wie wurden nun die neuen Philosophen in der Bundesrepublik rezipiert? Nicht Solzhenitsyn, sondern jetzt Leute wie Bernard-Henri Lévy. Im Großen und Ganzen kann man eben sagen, diese Leute standen auf der falschen Seite. Es hat in den 70er Jahren, da kann ich mich noch gut erinnern, wollte man André Glücksmann einladen nach Hannover auf einem Solidaritätskongress, um Solidarität mit dem wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung mit Universitätsverbot belegten Ordinarius für Sozialpsychologie Peter Brückner zu bekunden. Er sollte eine Solidarität sein. Ja, der durfte da nicht her. Der durfte nicht auftreten. Er war auf der falschen Seite. Mehr noch als Solzhenitsyn wurden gerade die neuen Philosophen Frankreichs in die innenpolitische Rechts-Links-Lagerbildung der Bundesrepublik der 70er Jahre eingemauert. Um ihnen dieses Problem der falschen Seite nochmal erfahrbar zu machen, lese ich abschließend noch das, was im Bayern-Kurier, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist das Organ der CSU gewesen und wohl auch heute noch, was der Bayern-Kurier am 6. August 1977 zu den Nouveau Philosophes geschrieben hatte, Überschrift Denkmalsturz. Da heißt es, kein Angriff von rechts zerstört die Idole des Sozialismus. Die neue Elite des Marxismus macht überraschend Kehrtwendung und steht plötzlich im gegnerischen Lager. Wie die deutschen Wortführer des sogenannten demokratischen Sozialismus von Willy Brandt bis Erhard Eppler muss der Warnruf der neuen Philosophen in Paris wie ein ernüchterndes ideologisches Duschbad wirken. Zur Katastrophe wurde er für die sozialistischen Parteifreunde in der französischen Volksfront. François Mitterrand flüchtete in die Abgeschiedenheit seines Ferienhauses in den Pyrenäen. Spöttisch bezeichnet Lévy die Anhänger des vorgeblich demokratischen Sozialismus als Zauderer, die sich nicht so recht zwischen Galgen und Guillotine als Hinrichtungsinstrument entscheiden können. Den Sozialismus nennt er eine Methode, auf immer neuen Altären der Staatsräson die wenigen einfachen Prinzipien zu opfern, die unsere Gesellschaft lebenswert machen. Noch handelt es sich um einen philosophischen Disput, den die Wortführer gegen Revolution und Sozialismus mit ganzer Entschiedenheit führen. Ihr Denkmalsturz von Marx wird sich bald auch als politischer Sprengsatz erweisen. Zitat Ende. Bayern Kurier, 6. August 77, wenn Sie es nachlesen wollen. Das Problem der falschen Seite. Damit konnte man nicht umgehen. Und wir müssen vielleicht in der nächsten Woche dann nochmal dieses Problem genauer angehen, denn das hält sich ja bis heute. Was heißt diese Figuration Angst vor dem Beifall von der falschen Seite? Und die Angst vor dem Beifall von der falschen Seite, die uns vielleicht hindert, irgendwie mal die schlichte Wahrheit zu sagen. Über diese Topographie der falschen Seite und der richtigen Seite mache ich nächste Woche weiter. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.